Ich habe mal wieder die Ehre, hier stehen zu dürfen. Und immer wieder bin ich erstaunt, wie wackelig meine Knie sind. Aber immer wieder bin ich auch erstaunt, wie gut das alles dann zusammenpasst und wie gut Gottesdienste von Gott geplant sind. Wir schauen uns heute einen Text aus Hebräer an. Spezifischer geht es um Kapitel 4 ab Vers 14 bis Kapitel 5 Vers 10. Und das ganze Ding ist überschrieben mit Jesus, der Hohepriester. Der Text ist relativ lang und wir werden dann dazu noch ein bisschen aus anderen Schnipseln von der Bibel hernehmen. Aber ihr müsst jetzt nicht ständig rumblättern, also ich hole euch alles her, was ihr braucht, hoffentlich. Genau, aber kurz nochmal einen Schritt zurück. Also ich glaube, es ist voll wichtig, immer zu wissen, was sozusagen der Rahmen des Textes ist. Dass wir wissen, an wen der Text ursprünglich gerichtet war und warum. Sodass wir dann wissen, was die Hintergründe sind. Und es hilft dann unserem Verständnis, hilft uns auch einzuordnen. Und ich glaube, ohne diese Einordnung können wir meistens nicht so viel mit einem Text anfangen. Deshalb ordnen wir jetzt den Brief an die Hebräer ein bisschen ein. Da wissen wir jetzt aber leider nicht so viel. Also wir wissen nicht genau, wer ihn geschrieben hat. Und es ist auch nicht so ganz richtig bekannt, an wen der gerichtet war. Aber diesen zweiten Teil, nämlich die Empfänger, die können wir uns ein bisschen herleiten, wenn wir den Inhalt von dem ganzen Brief anschauen. Der Brief, der versucht Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus Christus klasse ist. Und er geht durch und er vergleicht in den unterschiedlichen Teilen, vergleicht er Jesus mit Engeln, mit Mose, mit Priestern, darum handelt dann auch unsere Stelle, vergleicht ihn mit Opfergaben und mit dem alten Gesetz. Und daraus können wir dann schließen, die Leser von diesem Brief, die kennen die jüdischen Texte, die kennen die Tora. Und der Autor zitiert ganz oft auch aus der Tora, aus den Psalmen. Und jedes Mal stellt er fest, Jesus ist besser als diese zu vergleichenden Dinge. Also er argumentiert für Jesus im Vergleich zu den alten Dingen. Und aus dieser ganzen Situation können wir dann schließen, der Brief ist an Juden gerichtet, die dem Christentum ganz nahe sind oder Christen sind. Und jetzt, aus welchem Grund auch immer, vielleicht wegen Verfolgung oder einfach allgemeiner Schwierigkeit oder vielleicht auch Bocklosigkeit oder Unverständnis, das wissen wir nicht. Aber die sind versucht, zum Judentum zurückzukehren, zum alten Gesetz, zu dem Alten, was sie kennen. Und letztendlich warnt der Autor dann aber und sagt, nee, wir sollten Jesus treu bleiben, auch wenn unser Weg mit ihm hart ist. Denn Jesus ist die Erfüllung von Gottes Gnade und von Gottes Liebe. Und damit macht er dann Hoffnung am Schluss. Und darum geht es im Hebräerbrief. Und jetzt lesen wir mal unseren Text, der, wie gesagt, Jesus mit dem Priestertum vergleicht. 4, Vers 14, folgende. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreise seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohenpriester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es auch schon bei Aaron der Fall war. Und genauso war es bei Christus. Er hat es sich nicht angemaßt, hoher Priester zu werden, sondern ihm wurde diese Würde von dem verliehen, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott auch, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellt hat, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum Hohenpriester ernannt, zu einem Hohenpriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Wir schauen uns mal ein paar Sachen näher an. Und wie gesagt, ich springe ein bisschen hin und her. Fangen wir mal bei der Rolle vom Hohenpriester an. Also ich finde, das lesen wir oft oder wir hören irgendwie oft davon. Aber was macht denn eigentlich ein Hohenpriester? Und wir betrachten das mal menschlich. Also was macht ein Hohenpriester im Judentum, im alten Israel? Naja, also er hat die Aufgabe für das Volk, also sich eingeschlossen, weil er ist ja auch Mensch, vor Gott einzutreten. In allen Fragen der Religion hatte der Hohepriester das Sagen. Er war im Amt, bis er gestorben ist. Und dann wurde meistens, wenn es einen gab, sein Sohn zum Hohepriester ernannt. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester zu Yom Kippur, zum jüdischen Versöhnungstag, als einziger in das Allerheiligste des Tempels, also durch diesen großen, schweren Vorhang durch. Und dort hat er ein Opfer dargebracht und bekam dann von Gott stellvertretend für das Volk und für sich selbst die Vergebung Gottes zugesprochen. Außerdem war der Hohepriester von der Volksgruppe der Leviten, der alle Priester im Volk gestellt hat. Und die Leviten wiederum haben sich nur vom Zehnten der anderen Stämme ernährt. Das heißt, sie konnten sich voll und ganz auf Tempel, Priestertum und Religion konzentrieren. Sie mussten nicht Land bebauen oder arbeiten sozusagen, sondern diese Religion und alles drumherum war ihre Aufgabe. Das heißt, der zukünftige Hohepriester wurde immer sein Leben lang auf diese Rolle vorbereitet. Das heißt, dieser Mann ist am Schluss qualifiziert, hochqualifiziert für die Aufgabe und ihm gebührt dafür auch Ehre. Und unser Text sagt uns auch, ein Hohepriester ist von Gott berufen und herausgehoben aus dem Volk. Das heißt, er hat auch gewisse Vorteile, sage ich mal, aber eben auch eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung. Soweit klar. Das heften wir mal ab. Machen wir weiter. Was bedeutet denn dieser Teil mit, er hat den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten? Also jetzt haben wir ja gerade gehört, was ein Hohepriester so macht. Und wie gesagt, einmal im Jahr darf der zum Tempel gehen, darf durch den äußeren Vorhof gehen, durch den inneren Vorhof gehen, darf dann das Tempelgebäude betreten, durch den Eingangsbereich gehen, durch das Heiligtum gehen, dann durch den Tempelvorhang durchgehen und letztendlich in dem Allerheiligsten stehen. Einmal im Jahr. Und da darf er dann Opfer darbringen, für sich und für das ganze Volk. Und jetzt kurz nebenbei, das Himmelsverständnis, das wir hier haben, also von den Menschen hier, ist wahrscheinlich eins von Schichten. Also die unterste dann ist der schöne blaue heute mit der Sonne drin und den Planeten und so weit, wie sie sich das damals vorgestellt haben. Und dann lagen darüber noch andere Sphären und ganz oben war dann Gott in der Ewigkeit und die Ewigkeit selber. Und unser Autor, der kennt auch und nimmt jetzt sozusagen Bezug auf dieses Wissen und sagt, okay, ich vergleiche jetzt diesen Gang vom Hohepriester durch diese ganzen Stufen vom Tempel und ich lege die auf den Himmel und auf die Stufen, die auch der Himmel selber hat. Und mit allen, die dazwischen sind. Also je nach Auslegung gibt es dann halt 3 unterschiedliche oder 7 oder 12. Also wer weiß es wirklich. Aber er sagt, Jesus geht den Schritt weiter. Er geht nicht nur diesen Weg durch die Vorhöfe vom Tempel und ins Gebäude rein, sondern nee, er geht durch den ganzen großen Himmel, an Sonne und Planeten vorbei, an Engeln vorbei und dann wichtig, am Schluss steht er direkt vor Gott, nicht nur symbolisch vor irgendeinem Altar, sondern er steht ganz, ganz, ganz bei Gott, so nah wie man nur sein kann, direkt an Gottes Thron. Und das macht Jesus für uns. Und er steht da stellvertretend für uns. Und den Gedanken heften wir auch mal kurz ab. Alles, was wir abheften, brauchen wir später nochmal, nur so nebenbei. Okay, also sowohl dieses Amt vom Hohepriester, dem Ehre gebührt und der sein ganzes Leben lang vorbereitet wird auf diese große Aufgabe, die er dann hat, und auch diese Sache mit der ganzen Reise durch diesen krassen, riesigen Himmel, die werfen für mich dann irgendwie den Gedanken auf so, ja, okay, Jesus ist halt schon was Besonderes und irgendwie fühlt es sich fast ein bisschen so an, als wäre er fast dann vom Leben entfernt. Wie auch die Volksgruppe der Leviten ja gar nicht arbeiten müssen, weil sie sich nur auf die Religion konzentrieren. Irgendwie fühlt sich das vielleicht so an, als wüsste er gar nicht, wie das ist. Und unser Text liest sich dann so, als ob der Schreiber das erwartet hat, dass der Gedanke kommt, weil er sagt, nee, Jesus ist genau wie wir. Jesus war Mensch. Jesus hat Versuchungen erlitten, Jesus hatte schlechte Tage. Mir ist da eingefallen, wir lesen im Hauskreis gerade Johannes und da war vor 2 Wochen oder so war die Erzählung von Lazarus drin. Und Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha sind sehr, sehr gute Freunde von Jesus gewesen. Und Jesus hatte die lieb. Und Lazarus stirbt. Und Jesus weiß das eigentlich vorher, aber er geht dann dahin und Maria ist dann auch da und die weint bitterlich und auch eine Gruppe von Juden da drumherum. Und wir lesen dann da in Johannes, dass Jesus Maria sieht und dass er erfüllt ist von Zorn und von Trauer. Und das ist schmerzhaft menschlich. Also Jesus ist nicht vom echten Leben entfernt. Der weiß, wie das ist. Und in unserem Text steht ja auch, Jesus versteht die, die vom richtigen Weg abkommen. Er kennt also unsere Schwachheit. Und wir lesen, es blieb selbst dem Sohn Gottes nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Der Punkt ist, Jesus weiß, dass Gott nachfolgen nicht einfach ist. Selbst der Sohn Gottes findet es schwierig, seinem Vater Folge zu leisten. Also es ist herausfordernd auch für ihn. Und gleichzeitig ist er aber voll von Gott anerkannt als sein Sohn. Und der Text sagt uns, dass eben dieses Leiden, also diese Reise ins Reich der Toten und zurück, an die wir gerade ja auch denken, an der ganze Leidensweg, diese temporäre Trennung von dem Vater am Kreuz und das verbunden mit der eigenen Sündlosigkeit, diese ganzen Sachen ermöglichen Jesus schlussendlich uns alle zu retten. Das heißt, der nächste Gedanke, den wir uns abheften, ist, Jesus versteht unsere Menschlichkeit, aber er hat auch die Kraft Gottes. Unsere Stelle oder der Autor zitiert dann später oder ein bisschen ein Vers später aus Psalm 110. Da bringt er dann diesen Melchisedek auf. Über Jesus steht da, du sollst für alle Zeiten ein Priester der Ordnung Melchisedek sein. Und das ist jetzt irgendwie cool. Also vorhin habe ich ja kurz was über die Leviten gesagt. Entschuldigung. Alle Priester von dieser Gruppe gehören dann der priesterlichen Ordnung der Leviten an. Und jede priesterliche Ordnung hat ja gewisse Regeln und Traditionen, wie zum Beispiel jetzt jeder Mönchsorden oder so auch gewisse Traditionen hat und die unterscheiden sich manchmal ein bisschen. Der Punkt ist aber, die Leviten sind ja Teil vom Volk Israels und stammen demnach auch von Abraham ab und die sind demnach gebunden an ein Gesetz, an das alte Gesetz. Und unser Schreiber sagt jetzt, Jesus gehört auch zu so einer Ordnung an, aber nicht zu der da, nicht zu der der Leviten. Also er ist nicht gebunden an das Gesetz. Aber zurück zu Melchisedek. Also wie leiten wir uns das denn jetzt her? Also Melchisedek wird in 1. Mose 14 erwähnt, da zitiert jetzt auch der Autor sozusagen draus. Und Melchisedek wird in Genesis erwähnt ohne Geburtsdatum und ohne Lebensdauer. Und das passiert sonst nicht. Melchisedek ist ein Buch der Genesis ist ein Buch, wo ganz viele Stammbäume drin sind. Und da steht dann immer, und er war so und so alt und dann starb er. Und bei Melchisedek steht es aber nicht. Also wir erwarten einen Stammbaum und kriegen keinen. Und der Hebräerbrief, der winkt jetzt ein bisschen mit so einem Zaunpfahl und sagt so, hey, guckt mal, Melchisedek ist nicht geboren und er stirbt nicht. Also wir erfahren zumindest nicht davon. Also muss er ja ewig sein. Sonst hätten wir ja erfahren, dass er gestorben ist. Und wenn Melchisedek ewig ist, dann heißt es ja in Folge, dass seine priesterliche Ordnung auch ewig ist. Und dann sagt er, okay, jetzt nimm diesen quasi Gedanken dieser ewigen Ordnung und übertrag die doch auf Jesus. Jesus gehört also einer himmlischen, ewigen, priesterlichen Ordnung an. Und ein bisschen später in Kapitel 7 erklärt der Schreiber noch ein bisschen was über Melchisedek. Dieser Mann ist nämlich nicht nur ein Priester, sondern dazu auch noch ein König. Und dann haut der Hebräerbrief ein paar Wortspiele raus. Und sagt, der trennt den Namen auf, sagt, okay, Melchisedek kann man auftrennen. Und dann bedeutet das König und Gerechtigkeit, also König der Gerechtigkeit. Und dann noch dazu heißt sein Reich Salem. Und Salem klingt ja wie Shalom. Und Shalom bedeutet Frieden. Melchisedek ist also am Schluss König und Priester der Gerechtigkeit vom Reich des Friedens. Passt irgendwie schön, ja. Und Kapitel 7, ihr müsst es vielleicht mal lesen, vielleicht vor allem in den neuen Genfer. Das klingt, finde ich, so, als freut sich der Schreiber so richtig, dass alles perfekt seine Argumentation unterstreicht. Also der lacht sich da ins Fäustchen, dass alles so gut zusammenpasst und da ist richtig Humor drin. Und dann erzählt er so eine Geschichte, wie Melchisedek von Abraham den Zehnten entgegennimmt, den eigentlich ja später die Leviten immer bekommen. Und dann sagt er, also wenn ich jemandem den Zehnten gebe, dann ehre ich diese Person. Das heißt, ich stelle diese Person höher als mich. Und dann macht er so ein bisschen fragwürdige Überleitung, finde ich. Dann sagt er nämlich, naja, Abraham hat Melchisedek dem Zehnten gegeben und Levi ist ja quasi der Nachkomme Abrahams. Das heißt, die Leviten haben den Zehnten an Melchisedek abgerichtet und demnach ist die priesterliche Ordnung Melchisedeks höher als die der Leviten. Und es ist alles so witzig, ein bisschen. Also so cool. Also da ist Humor halt einfach drin. Aber der richtig ernst gemeinte Kern von dieser Gedankenankettung und Aneinanderreihung ist, dass diese Eigenschaften auf Jesus übertragen werden sollten. Also, Jesus ist König und Priester der Gerechtigkeit und er herrscht über das Reich des Friedens. Krass, oder? Und das heften wir auch ab. Und jetzt holen wir langsam die ganzen Sachen wieder hervor. Weil ich möchte jetzt zusammenfassend sozusagen diese Gedanken ein bisschen auflisten. Und bei manchen von den Gedanken, die wir jetzt auch schon kurz angeschnitten haben, da habe ich das Gefühl, habe ich persönlich das Gefühl, ich habe die schon so oft gehört, dass die vielleicht irgendwie gar nichts mehr so richtig bedeuten. Ich höre, dass die Person, die vorne steht, mit dem und dem Satz anfängt und dann bin ich eigentlich schon wieder abgeschalten. Weil ich habe das schon so oft gehört, ich weiß, dass Jesus mich liebt, bla bla bla. Aber dieses Mal möchte ich euch bitten, konzentriert euch mal darauf, was das eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt die Gedanken durchgehen. Heftet die jetzt mal nicht einfach nur ab, sondern überlegt euch, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Sucht euch vielleicht einen Gedanken aus und nehmt ihn jetzt mit in die Woche, in diese Passionszeit, wo wir an den Leidensweg Christus denken und was das eigentlich bedeutet, was er für uns gemacht hat und was wir dadurch für eine Hoffnung haben dürfen, egal wie es uns hier geht. Okay. Jesus durchschreitet den ganzen großen, langen, breiten, unvorstellbaren Himmel und tritt vor Gott direkt an dessen Thron als Hohepriester für uns ein. Für uns. Und krass ist, er hat selber gar keine Sünde. Das heißt, er müsste da gar nicht hin, der muss für sich selbst gar nicht eintreten, wie der menschliche Hohepriester das muss. Jesus geht nur für uns dahin, um Opfer darzubringen, um das größte Opfer darzubringen. Direkt vor Gott, so nah dort, wie man nur sein kann. Jesus bildet die Brücke zwischen uns und Gott. Jesus vereint die menschliche Schwäche und kennt die übelst gut. Und die göttliche Kraft und den göttlichen Segen und Frieden. All das ist vereint in Jesus. Jesus ist nicht entfernt vom echten Leben. Er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er weiß, was es bedeutet, Verzweiflung zu sehen oder zu erleben. Er kennt Versagen, kennt Not, kennt Leid, kennt Lustlosigkeit, denke ich. Aber er kennt auch Stolz über gut gemachte Arbeit, Stolz sein über und für andere Leute, kennt Freude, kennt Freundschaft. Ich glaube, er versteht auch Langeweile. Er versteht das Bedürfnis, allein sein zu wollen, weil alles gerade einfach blöd ist. Aber er versteht gleichzeitig auch die andere Seite. Er versteht Einsamkeit, Sehnsucht. Jesus war Mensch, Jesus weiß das alles. Kennt Krankheit, kennt Freude über Heilung. Jesus ist der beste und höchste Hohepriester, denn er ist gleichzeitig König und Priester. Der Hebräerschreiber hier, der sagt, er gehört der priesterlichen Ordnung Melchisedeks an. Und daraus schließen wir, wie vorhin schon gesagt, Jesus ist ewig, Jesus vergeht nicht. Das heißt, es gibt keine Änderungen, wenn der ehemalige Hohepriester leider stirbt und dann sein Sohn irgendwie antritt oder jemand anders und dann hat er andere Meinungen und dann ändert sich irgendwas in der Bürokratie. Nee, das bleibt alles gleich, weil Jesus ewig ist und ewig bleibt und sich nicht ändert. Jesus ist Hohepriester, das heißt, ihm gebührt Ehre. Jesus wurde sein Leben lang, soweit wir das nachvollziehen können, auf diesen Posten vorbereitet. Jesus ist König der Gerechtigkeit und er herrscht über das Reich des Friedens. In Österreich würde man sagen, wie arg ist es? Und jetzt als schlussendliche Zusammenfassung möchte ich nochmal einen Vers lesen, den wir gerade schon mal gelesen haben und der aber, finde ich, so eine Hoffnung mitgibt, die auch in der Zeit jetzt, wo die Pandemie irgendwie einfach nur noch anstrengend ist, wo so viel Leid aber trotzdem sichtbar ist, wo wir auch irgendwie in so einer komischen Balance uns immer befinden oder Unbalance uns befinden, weil anderen geht es ja schlechter und dann weiß nicht, ob ich mich schlecht fühlen darf und etc. und so weiter. Wir lesen aber 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, Und ich stelle mir das so vor, dass wir neben Jesus dann da stehen dürfen oder vor den beiden, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Amen.